Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch für die Worte während des Abendmahls. Und ich habe mir so während des Abendmahls gedacht, eigentlich können wir dieses Gemeindehaus schließen. Eigentlich gibt es für dich und mich gar keinen Grund, hier zu sein. Weil wir sind die schwarzen Schafe. Wir haben es nicht verdient, in der Gegenwart Gottes zu stehen, beziehungsweise wir haben es noch nicht mal verdient, wir sind gar nicht würdig. Und ein jeder, der aufgestanden ist und das Abendmahl eingenommen hat, hat damit bekannt, dass er vor Gott schuldig ist. Und manchmal ist es vielleicht so, wenn du jetzt hier in so ein Gemeindehaus kommst oder wenn du so einen Livestream guckst, dann hast du das Gefühl, durch das, was er dort am Kreuz gemacht hat, können wir hier stehen, wir können singen, dass wir geheiligt sind. Wir können danken darauf an, wie gut du bist. Es kommt nicht darauf an, was du geleistet hast. Es kommt nicht darauf an, was du dazu tun kannst, sondern es kommt darauf an, zu glauben und es im Glauben anzunehmen. Und ich wünsche dir zum neuen Jahr ein Jahr in der Gegenwart Gottes. Und zwar völlig egal, wo sein Weg dich hinführt. Ich wünsche dir nicht alles Glück, ich wünsche dir nicht nur Freude, ich wünsche dir nicht Wohlstand, sondern ich wünsche dir, dass den Weg, den Gott mit dir gehen wird, dass du auf diesem Weg einfach die Gegenwart Gottes verspürst, dass du immer weißt, dass du geborgen in seiner Hand bist, wenn du es möchtest. Und bevor wir mit der Predigt beginnen, heute ist auch Sonntagsschule, würde ich einmal kurz beten und ihr könnt sitzen bleiben. Vater im Himmel, du bist heilig, du bist heilig für immer und wir haben eigentlich gar keinen Zugang zu dir. Danke, dass du durch Jesus Christus auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass wir dadurch ewiges Leben haben können. Danke, dass wir dadurch uns hier versammeln können, so voller Freude und dir danken für das, was du getan hast. Ich möchte dir danken, dass wir auch die Möglichkeit haben, dieses Evangelium den Kindern weiterzugeben. Und so möchte ich dich bitten, dass du jetzt auch die Sonntagsschule segnest, dass du zu den Herzen der Kinder sprichst, dass du den Leitern hilfst, dein Wort weiterzugeben und die Herzen der Kinder zu erreichen. Sei doch mit uns, segne du uns auch hier bei der Predigt. Darum bitte ich dich. Amen. Schnee. Viele von uns lieben diesen Aggregatzustand von Wasser. Wer mag Schnee? Vielleicht einmal die Hand heben. Wer mag Schnee nicht so sehr? Es gibt auch ein paar. Okay. Es ist so, dass einige von euch Schnee mit sehr positiven Dingen verbinden. Einige verbinden den Schnee mit zum Beispiel dem Winterurlaub. Ja, einige verbinden Schnee mit langen Spaziergängen durch die schneeweiße, friedvolle Natur. Einige verbinden Schnee mit Sport, mit Skifahren oder Snowboardfahren. Einige verbinden Schnee mit so weißen Bergen, wo man einfach oben steht, die Sonne im Gesicht hat, das Brett unter den Füßen und dann geht's bergab. Und es macht einfach nur Spaß. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, ich habe gehört, es ist sehr teuer. Einige von euch verbinden aber Schnee mit Arbeit. Autokratzen, Fußweg sauber machen, Hof schippen. Und vielleicht auch einige mit Angst, weil wenn man dann Auto fahren muss oder über den nicht geräumten Gehweg geht, dann kann man schon Angst bekommen, dass einem etwas passiert. Und in den letzten Tagen ist so einiges an Schnee runtergekommen, auch in dieser Nacht. Und als ihr morgen wach wurdet, dann wussten alle, die das Auto nicht in der Garage stehen haben, ich muss kratzen, ich muss das Auto frei kratzen. Wenn Schnee runterkommt und ihr vielleicht einen Spaziergang macht und ihr geht in der Natur, und ihr seid vielleicht früh wach und ihr guckt so in die Natur, es ist alles weiß. Es ist alles so unberührt. Es ist irgendwie so friedvoll. Und Schnee taucht die Landschaft in so ein unberührtes Bild. Aber es ist nicht immer unberührt. Manchmal, wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, da war schon jemand. Also auf jeden Fall, wenn man durch den Wald läuft, dann sieht man, da sind Fußspuren. Manchmal ist es auch so, wenn man dann die Rollos hochmacht morgens und so auf den Hof guckt, dann sieht man, okay, hier war jemand nachts, irgendein Tier. Und ich habe einfach mal was mitgebracht. Das sind Fußspuren von einem. Wer hat das gesagt? Fuchs. Genau. Das sind die Fußspuren von einem Fuchs. Das sind die Fußspuren von Hase. Genau. Und das sind die Fußspuren von einem Reh. Ganz genau. Und es ist wirklich so, dass anhand der Kennzeichen und Eigenschaften dieser Fußspuren kann man den Verursacher dieser Fußspuren identifizieren. Jeder dieser Tiere, und es gibt auch noch ganz viele mehr, hinterlässt Fußspuren, wenn es durch den Schnee läuft. Und dieses Tier muss sich nicht dazu entscheiden, ob es diese Fußspuren hinterlässt oder nicht. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet: Worauf weisen deine Spuren hin? Anhand der Spuren kann man erkennen, welches Tier hier unterwegs gewesen ist oder welches Tier dich vielleicht besucht hat. Was sagen deine Spuren, die du hinterlässt, über dich aus? Und heute möchte ich mit euch dazu ein paar Verse aus dem Philipperbrief lesen. Den Philipperbrief hat der Apostel Paulus geschrieben und er hat auch diese Gemeinde in Philippi gegründet. Philippi, das war die erste christliche Gemeinde in Europa. Dort haben wir sie mit Google Maps einmal rot markiert, also in der Nähe von Thessaloniki in Griechenland. Und Paulus hat diese Gemeinde während seiner zweiten Missionsreise gegründet. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 16. Philippi ist eine Stadt in Griechenland und die Stadt wurde ca. 90 Jahre, bevor die Gemeinde dort gegründet wurde, gab es dort eine Schlacht und in dieser Schlacht ist diese Stadt dem Römischen Reich zugefallen und wurde im Anschluss eine römische Kolonie. Und in dieser Stadt lebten viele Veteranen der römischen Armee, also ehemalige Soldaten, die in der römischen Armee gedient haben. Die Bürger in dieser Stadt waren stolz, dass sie römische Staatsbürger waren, obwohl der Ort zur Luftlinie oben links in Italien, könnt ihr sehen, dort ist Rom, das sind ungefähr 1100 Kilometer, die Rom von Philippi entfernt war. Nachdem Paulus die Gemeinde dort gegründet hat, ist eine tiefe Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde entstanden. Und dies können wir in dem Philipperbrief auch nachlesen, wo er seine ständige Fürbitte für diese Gemeinde, für diese Christen dort ausdrückt. Und auch viele weitere Details zeigen uns, dass er die Gemeinde sehr gut kennt und sie auch sehr nah am Herzen trägt. Dieser Brief wird auch ein Freudenbrief genannt. Ein Freudenbrief an die Gemeinde in Philippi. Es ist ein Freudenbrief, wo Paulus viel über Freude schreibt. Und trotzdem ist es so, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben hat. Eigentlich in einer Situation, wo man sich jetzt nicht so wahnsinnig freuen kann. Und trotzdem sprüht dieser Brief nur so von Freude und Hingabe für den Dienst, für den Herrn. Man merkt, dass das Herz des Paulus für die Philipper und für den Herrn brennt. Und man merkt auch, dass er ihnen ganz klar aufzeigen möchte, worauf sie und somit auch wir als Kinder Gottes Acht geben sollen, wo vielleicht Gefahren lauern. Er geht auch darauf ein, dass man Spuren hinterlässt, dass wir Menschen Spuren hinterlassen. Und in der Predigt heute möchten wir gemeinsam mit euch diese Spuren suchen und sie zuordnen. Und dafür würde ich gerne mit euch aus dem Kapitel 3 die Verse 17 bis 21 lesen. Dort schreibt Paulus: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft oder durch die Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Werdet meine Nachfolger, ihr Brüder. Das trifft nicht nur auf Männer zu, sondern auch auf Frauen. Werdet meine Nachahmer. Paulus hat Spuren hinterlassen. Und überall, wo Paulus gewesen ist, hat er Spuren hinterlassen, ohne dass er sich bewusst dazu entschieden hat. An dieser Stelle in dem Brief fordert er die Philipper auf, seine Nachahmer zu werden. Es bedeutet nichts anderes, als dass die Philipper in die Fußstapfen oder in die Fußspuren treten sollen, die Paulus hinterlassen hat. Aber was hat Paulus getan? Was hat er gedacht und was hat sein Handeln geprägt? Wisst ihr, damit man weiß, wie man jemandem folgen kann, muss man ja wissen, was er tut oder wie er denkt. Und dazu möchte ich mit euch heute nicht alle Briefe von Paulus durchforsten, sondern wir möchten im Brief der Philipper bleiben, an die Philipper bleiben. Und hier kann man auch erkennen, welche Fußspuren Paulus hinterlassen hat. Nur ein paar Verse vorher finden wir Kennzeichen und Eigenschaften seiner Fußspuren. Zum Beispiel in Vers 13. Dort schreibt Paulus: Ich vergesse, was da hinten ist. Und wenn wir das ganze dritte Kapitel lesen, dann erkennen wir, dass er damit aussagt, dass er nicht auf das vertraut, was er im Fleisch bewirkt hat oder was er im Fleisch ist. Also Fleisch im Sinne von seiner Herkunft, seiner Taten, seinem Charakter oder seiner Leistung. Er vertraut nicht darauf, obwohl er es eigentlich könnte. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr, sagt Paulus in Vers 4. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Wenn die anderen meinen, die können auf ihr Fleisch, also auf die Herkunft, auf die Taten, auf den Charakter oder auf die Leistung vertrauen, wenn die anderen das meinen, dann sagt Paulus, ich könnte das sogar viel mehr. Im Gegensatz zu den Heiden oder zu den anderen Juden war Paulus ein sehr vortrefflicher Mann. Er benutzt hier für sich sogar den Begriff tadellos oder andere Übersetzungen schreiben untadelig. Ich weiß nicht, ob jemand von uns das von sich sagen würde, dass er in einer gewissen Kategorie untadelig ist. Aber Paulus ruht sich nicht darauf aus. Er ruht sich nicht darauf aus, was er schon bisher erreicht hat oder vor welch edlem Hintergrund er kommt oder was er schon geleistet hat. Nein, vielmehr bezeichnet er all das, was er in seiner menschlichen Kraft und in seinem Vertrauen auf sich selbst erreicht hat, als Schaden und Dreck. All das, was er hier gerade als so privilegiert und so herausstechend bezeichnet hat, da sagt er in Vers 8 dazu, das ist alles Schaden und Dreck. Nicht meine Leistung, sondern Gottes Gnade und Gerechtigkeit. Und in Vers 14 sagt er auch, ich jage auf das Ziel zu. Sein Ziel ist der Lohn in der Herrlichkeit bei dem Herrn Jesus Christus. In der unrevidierten Elberfelder steht das so schön formuliert. Und genau Philipper 3, 13 und 14. Dort steht, eines aber tue ich, vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Vergessend, was da hinten. Vergessend auf das, was ich geleistet habe und wer ich bin. Ausstreckend nach dem, was da vorne ist. Ausstreckend nach dem Ziel nach oben in Christo Jesu. Hier spürt man richtig den Fokus, den Paulus hatte. Hier wird ganz klar erkennbar, welche Eigenschaften die Fußspuren hatten, die er hinterlassen hat. Er fokussierte sich nicht so auf irdische Dinge. Er fokussierte sich nicht auf seine menschlichen Wünsche und Begierden oder auf irdischen Besitz und Güter, sondern er hatte das Ziel klar vor Augen und richtete sein Handeln danach aus. In Vers 17, da lesen wir: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, die ihr uns zum Vorbild habt. Also den ersten Teil, werdet meine Nachahmer. Und das zweite, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Hier merken wir, dass er auch schreibt, dass wir auch auf andere schauen sollen. Und zwar auf die, die so wandeln wie er. Menschen, die sich genauso Gott hingeben. Menschen, die genauso das, was Jesus für sie am Kreuz auf Golgatha getan hat, im Zentrum, im Fokus, im Mittelpunkt haben. Und nur ein paar Verse weiter vorne oder in demselben Buch, ein paar Kapitel vorher, dort schreibt er von zwei Kindern Gottes, die so wandelten wie er. Der erste, über den er schreibt, ist in Kapitel 2, Vers 20 und 21, das ist der Timotheus. Er sagt, dass er keinen anderen hat, der so aufrichtig und ehrlich um das Wohl der Philipper besorgt ist. Keiner, der sich so ehrlich um die Philipper kümmert, wie dieser Timotheus. Seine Spuren waren davon gekennzeichnet, das zu tun, was Jesus Christus gefällt, und das zu tun, was seinen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde in Philippi dient. Und nicht das, was ihm besser nützt. Nicht das, wo er seinen Vorteil draus ziehen kann. Auch Timotheus hatte das Ziel klar vor Augen, mit dem, was er tut, Jesus Christus zu dienen. Direkt im Anschluss, ab Vers 22 in Kapitel 2, dort redet Paulus über ein weiteres Beispiel, über einen weiteren Mitarbeiter. Das ist der Epaphroditus. Dieser kommt sogar selbst aus der Stadt Philippi. Also es war einer, den sie kannten. Und dieser Epaphroditus, der sollte, die haben eine Spende gemacht oder eine Sammlung für den Apostel Paulus. Und Epaphroditus hat diese Sammlung zu Paulus gebracht und sollte Paulus dort im Gefängnis dienen. Aber auf dieser Reise oder in diesem Rahmen wurde er so schwer krank, dass er fast gestorben ist. Der Epaphroditus hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Paulus zu dienen, und ist für das Werk Jesu Christi dem Tod nahegekommen. Der Epaphroditus war dem Herrn Jesus Christus völlig hingegeben. Und das Kennzeichen seiner Fußspuren waren Hingabe für Gott und für den Nächsten. In Kapitel 3, Vers 3 lesen wir, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Jesus Christus ist unser ganzer Stolz, schreibt Paulus. Werdet meine Nachahmer, tut das, was ich tue. Handelt so, wie ich handle. Und je länger ich darüber nachdenke, desto faszinierter bin ich davon, dass Paulus diese Aussage treffen kann. Tu das, was ich tue. Tritt in meine Fußstapfen. Kannst du das auch sagen? Kannst du zu deinem Kind gehen und sagen, tu das, was ich tue? Kannst du zu deinem Nachbarn oder zu deinem Arbeitskollegen gehen und sagen, tritt in meine Fußstapfen, folge mir. Das, was ich mache, tu das auch. Ich muss bei mir sehr oft feststellen, dass ich das nicht kann. Dass ich eher sagen muss, so ist es richtig, aber guck vielleicht nicht immer so, wie ich es gemacht habe. Oder bist du so einer, der doch hin und wieder so von sich denkt, dass er Gott schon was anbieten kann? Vielleicht bist du doch ein bisschen stolz darauf, was Gott so an dir hat. Vielleicht bist du so ein bisschen wie der Pharisäer, der betet: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Vielleicht so wie mein Nachbar oder wie der neben mir jetzt gerade in der Kirchenbank sitzt. So ein bisschen besser bin ich doch schon. Ich habe vielleicht schon 10-mal die ganze Bibel durchgelesen. Oder ich habe vielleicht einen sehr verantwortungsvollen Dienst in der Gemeinde Gottes. Ich bin vielleicht Evangelist oder sogar Missionar. Also, ein bisschen was habe ich schon geleistet. Das heißt, wenn ich vor Gott trete, dann denke ich mir so, das, was ich gemacht habe, ist gar nicht so schlecht, oder? Ein bisschen stolz darauf, was ich Gott anbieten kann. In 1. Korinther 1, 31, dort schreibt Paulus: Wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und davor haben wir gelesen, Jesus Christus, er ist unser ganzer Stolz. Das Einzige, worauf du und ich stolz sein können, ist, dass Jesus Christus mich als Sünder in meiner Schwachheit, in meiner Verdorbenheit, in meiner Verlorenheit angenommen hat. Das Einzige, worauf wir stolz sein können, ist, dass Jesus Christus aus Liebe zu dir und zu mir ans Kreuz gegangen ist. Dass er mich geliebt hat, als ich noch sein Feind war. Das ist das Einzige, worauf wir stolz sein können. Und das ist das Einzige, worauf Paulus stolz war. Das ist das Einzige, wessen er sich rühmt. Es ist das Einzige, was seine Fußspuren kennzeichnet und nicht der Stolz über das, was er ist oder was er geleistet hat. Und da fordert Paulus die Philipper auf: Seid meine Nachfolger. Nachdem Paulus die Philipper aufgefordert hat, seinen Fußspuren zu folgen, geht er auch auf andere Spuren ein, die ebenfalls in diesem Text zu erkennen sind. Vers 18 und 19. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Feinde des Kreuzes Christus. Wir haben den Gottesdienst damit begonnen, dass wir darüber nachgedacht haben, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und es gibt Menschen, die sind Feinde des Kreuzes Christus. Der Wandel der Feinde des Kreuzes Christi ist auch nicht spurenlos. Die Spuren sind klar erkennbar und die Spuren, die sie hinterlassen, die können zugeordnet werden. Bevor Paulus jedoch diese Zuordnung vornimmt, weist er ganz klar darauf hin, wo diese Menschen ihr Ende haben. Zu welchem Ziel diese Fußspuren führen. Wohin es führt, wenn ich diesen Fußspuren folge, wenn ich auch ein Feind des Kreuzes Christi bin. Denn, hier steht ganz klar, dieser Weg führt ins Verderben. Und wir sehen hier ganz klar, dass es Paulus schwerfällt, das zu sagen. Er sitzt im Gefängnis und denkt an diese Menschen, die Jesus Christus dort am Kreuz ablehnen mit dem, was sie tun. Ihre Herzungshaltung wird in den Handlungen sichtbar. Und er sagt es weinend. Es erfüllt ihn mit Trauer, dass diese Menschen das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, nicht annehmen. Es fällt ihm nicht leicht, da es ihm als Evangelist, als Prediger, als Botschafter des Evangeliums, der guten Nachricht, wehtut, wenn Menschen das Geschenk des ewigen Lebens in der Herrlichkeit bei unserem Herrn Jesus Christus nicht annehmen. Ihm schmerzt das Herz, wenn er über diese Menschen redet. Und trotzdem sieht er sich gezwungen und spricht auch sehr deutlich und bezeichnet sie als Feinde des Kreuzes Christi. Eine Eigenschaft dieser Menschen ist, dass sie sich in ihrem Handeln von ihren Begierden bestimmen lassen. Ihr Gott ist der Bauch. Das soll sagen, dass das eigene Fleisch und die eigenen Wünsche und das, was ich begehre, im Zentrum meines Handelns steht. Erkennbar ist das am egozentrischen Benehmen. Ego, das ist mein Ich, ich stehe im Mittelpunkt. Ich sorge mich zuerst darum, dass meine Bedürfnisse gestillt sind. Mein Wohl, meine Wünsche, mein Verlangen stehen an erster Stelle. Ich arbeite nur für mein Auto, für mein Haus, für meinen Urlaub, für mein Hobby, für meinen Bauch. Ihr Gott ist der Bauch. Darüber hinaus ist bei diesen Menschen erkennbar, dass sie sich ihrer Schande rühmen. Was bedeutet das, wenn man sich seiner Schande rühmt? Dieses Wort Schande kann man auch mit Schandtat oder Schamgefühl übersetzen oder kann so übersetzt werden. Und es bedeutet, dass man sich selbst mit Dingen schmückt, die eigentlich schlecht oder böse sind. Es bedeutet, dass man sich mit Taten prahlt oder Dinge tut, die die Bibel zuweilen als Sünde definiert, wo die Bibel ganz klar sagt, das ist falsch, das ist nicht gut. Und genau dieses Denken spiegelt sich heute bei uns in der Gesellschaft wider. Es ist unsere Zeit, wo Schandtaten hochgelobt werden. Heute wird man gelobt, wenn man unmoralisch lebt. Heute wird man geachtet, wenn man durch krumme Geschäfte viel Geld gemacht hat. Heute wird man geschätzt, wenn man durch seine Redegewandtheit die Unwahrheit als wahr verkaufen kann und so Leute in das Licht führen kann. Vielleicht denkst du jetzt, ja, sowas mache ich nicht. Aber vielleicht hast du schon mal in deinem Freundes- oder Familienkreis mit deiner flexiblen Steuererklärung geprahlt. Vielleicht hast du schon mal jemanden gesehen, der eher brecherisch und sündhaft unterwegs ist und hast dir gedacht, dass der Typ oder die Frau schon eine starke Anziehungskraft hat und hast dir gewünscht, du hättest auch so eine starke Anziehungskraft. Vielleicht hast du schon einmal damit angegeben, dass du die Regeln des Straßenverkehrs gebrochen hast, warst richtig stolz darauf und hast damit geprahlt. Den letzten Punkt oder die Eigenschaft, die Paulus nennt, das Kennzeichen, das wird vor allen Dingen in unserem Reden oder in unserem Umgang mit Geld gut ablesbar. Es ist ein einfacher Halbsatz, der viel aussagt. Dort steht, sie sind irdisch gesinnt. Irdisch ist auf diese Welt hier bezogen, auf das, was vergehen wird. Wie viel von dem, was du sprichst, bezieht sich auf das Wort Gottes? Wie viel davon auf dein Ziel als Kind Gottes? Wie viel deiner Aussagen sprechen davon, dass deine bleibende Stadt nicht hier auf der Erde ist? Was ist dein größter Schatz? Woran hängt dein Herz? Gerade in diesen Gebieten können wir einen tiefen und festen Fußabdruck hinterlassen, der viel mehr aussagt über uns, als es uns eigentlich lieb ist und den die Menschen in unserer Umgebung sehr leicht erkennen. Es sind also drei Handlungen, die diesen Fußabdruck, den die Feinde des Kreuzes Christi abgeben, charakterisieren. Zu einem, ihr Gott ist der Bauch. Zum zweiten, sie rühmen sich ihrer Schande. Und zum dritten, sie sind irdisch gesinnt. Und jetzt ist es so, wenn ihr den Philipperbrief einfach mal als Gesamtes durchlest, das würde ich euch empfehlen, das sind auch nur 4 Kapitel. Wenn ihr euch das als Gesamtes durchlest, dann wird euch auffallen, dass man diese Eigenschaften auch einer ganz anderen Gruppe von Personen zuordnen kann. Gefühlt ist das eine Gruppe von Personen, die genau das Gegenteil von dem ist, was ich gerade gesagt habe. Es sind die, die häufig sehr religiös oder reglementiert daherkommen. Paulus sagt ja hier, dass er es schon oft gesagt hat. Und zu Beginn dieses dritten Kapitels spricht er explizit eine Gruppe an. Das können wir lesen in Vers 2. Dort bezeichnet er Menschen als Hunde und böse Arbeiter. Dort warnt er vor der Zerschneidung. Das sind Menschen, die Jesus Christus, oder es sind Menschen, die sagen, dass sie Jesus Christus nachfolgen, aber
Der Rettungstat, das, was Jesus dort am Kreuz für uns gemacht hat, dem fügen die noch etwas hinzu, nämlich das Gesetz. Das sind Menschen, die den Christen die Gesetze der Juden aufzwingen möchten. Es sind Menschen, die sagen, natürlich brauchst du Jesus Christus, aber du musst auch noch ein bisschen was leisten, damit Gott dich annimmt und vergibt. Gott wird dir dann vergeben, wenn du Jesus Christus glaubst, der dann am Kreuz für dich gestorben ist, und wenn du dies, das oder jenes tust. Dann wird Gott dich annehmen. Du musst etwas leisten, damit Gott dich annimmt und dir vergibt. Du musst dir dein Heil erarbeiten. Und das kannst du tun, indem du Vorschriften einhältst. Zum Beispiel alttestamentliche Vorschriften, was die Speise betrifft. Speisevorschriften aus dem Alten Testament. Und wenn du dieses einhältst, dann wird Gott dich annehmen. Deswegen schreibt Paulus, ihr Gott ist der Bauch. Diese Menschen haben sich auch damit gerühmt, dass sie Beschnittene waren. Sie wollten mit dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung, sich Anerkennung verschaffen. Sie wollten mit dieser Sache nach außen hin einen guten Eindruck machen. Sie wollten mit Hilfe ihres Fleisches, mit Hilfe ihrer Leistung, mit Hilfe von dem, was sie vollbringen, gut dastehen. Sie waren irgendwo stolz auf ihr Fleisch. Aber Gott hat das Motiv des Stolzes in ihnen erkannt. Und deswegen schreibt Paulus, dass diese Menschen sich ihrer Schande rühmen. Eigentlich ist das, was wir sind und das, was wir vorweisen können, nichts. Wir sind es nicht wert und wir erlangen nicht die Herrlichkeit und die Würde, die wir vor Gott haben müssen. Aber diese Menschen rühmen sich genau damit. Und das alles könnt ihr nachlesen in Galater 6, Verse 12 bis 14. Und dadurch, dass diese Menschen ihren Fokus auf das Einhalten der Vorschriften gelegt haben, waren sie komplett irdisch gesinnt. Es ging nicht mehr um Jesus Christus. Es geht nicht mehr darum, was Jesus für uns getan hat. Es geht nicht mehr darum, dass ich lebe, weil ich glaube, dass ich gerettet bin aus Gnade, sondern es geht nur darum, was ich tun kann und was ich geleistet habe und wo ich richtig gut bin. Sie sind irdisch gesinnt und nicht auf das Geistliche ausgerichtet. Sie leben oftmals richtig religiös und dachten so, dass sie etwas dem Kreuz hinzufügen können. Es ist ein Angriff auf das Evangelium. Es macht das Kreuz klein. Und bezogen auf das Thema lade ich dich sehr herzlich ein, dass du nochmal eine Predigt hörst. Die haben wir Anfang November gehört, das Galater Kapitel 2. Das war die Predigt von André Epp, das Evangelium in Gefahr. Auch um diese Menschen kann es hier gehen. Paulus bezeichnet die Menschen, an denen diese drei Dinge erkennbar sind, als Feinde des Kreuzes. Und es sind diese drei Handlungen. Das erste ist, ihr Gott ist der Bauch. Das heißt vielleicht, du lebst nur nach deinen Bedürfnissen. Du bist komplett egoistisch. Du lebst nur für dich. Es richtet sich alles, was du hier als Kind Gottes auf dieser Welt tust, ist, dass du dich darum kümmerst, dass es dir gut geht. Es kann aber auch sein, dass du meinst, dass deine Taten dem Geschenk, was Gott dir in Jesus Christus gegeben hat, dass du dem etwas hinzufügen musst. Dass du vielleicht durch deine Taten oder durch das, was du leistest, gerecht vor Gott dastehen kannst. Die zweite Eigenschaft oder der zweite Charakterzug dieses Fußabdruckes ist, dass sie sich ihrer Schande rühmen. Das kann bedeuten, dass du dich mit Dingen schmückst, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Dass du vielleicht stolz darauf bist, dass du dich damit prahlst. Es kann aber auch sein, dass du stolz darauf bist, was du im Fleisch vollbringst. Wie fromm du doch bist in dem, was du tust. Dass du doch vielleicht ein ganz herausragender Christ bist oder deine Taten etwas sind, was dem, was Gott dir schenkt, mindestens ebenbürtig ist. Dass du dich auf dein Fleisch verlässt. Und das Dritte ist, sie sind irdisch gesinnt. Der Fokus ist komplett ausgerichtet auf dieses Erdenleben. Der Fokus ist komplett ausgerichtet auf das Einhalten von Vorschriften und Gesetzen. Und Paulus zeigt diesen Fußabdruck dieser Menschen hier ganz klar auf. Er bezeichnet die Menschen, an denen diese drei Eigenschaften erkennbar sind, als Feinde des Kreuzes. Es ist eine sehr harte Aussage, aber diese Menschen machen mit dem, was sie tun, das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz klein. Sie schieben das, was Jesus für uns getan hat, von dem Platz weg, den es in meinem und deinem Leben haben soll. Und das wird in ihrem Leben und Handeln erkennbar. Und auch in deinem? Paulus schließt diesen Text dann mit zwei wundervollen Versen ab. Er schreibt: Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft oder durch die Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Gerade die Christen in Philippi, wo die Menschen noch so stolz darauf waren, dass sie römische Staatsbürger waren, werden diese Botschaft verstanden haben. Trotz aller Rechte, trotz aller Vorzüge, trotz aller Bequemlichkeit, die sie hier auf dieser Erde hatten oder die du vielleicht hier auf dieser Erde hast, du gehörst als Kind Gottes nicht hierher. Du bist auf der Durchreise. Du hinterlässt Spuren. Du magst vielleicht einen Ausweis haben, der deine römische Staatsbürgerschaft beweist oder sie festhält. Du magst vielleicht ein Dokument haben, was deine deutsche Staatsbürgerschaft ausweist oder dich als deutschen Staatsbürger ausweist. Aber als Kind Gottes ist dein Bürgerrecht im Himmel. Mein Bürgertum gibt mir Rechte und Pflichten. Hier bezieht Paulus die Philipper mit ein, aber auch uns. Er sagt unser, und damit meint er auch dich, wenn du ein Kind Gottes bist. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unsere Fußspuren sollten das Kennzeichen oder die Kennzeichnung eines Fremdlings tragen. Unsere Fußspuren sollten auf das Ziel hinweisen, zu dem wir unterwegs sind. Und von dort, wo ich zu Hause bin, von unserem Zuhause, dort erwarten wir Jesus Christus als unseren Retter. Jesus Christus, er wird unsere Niedrigkeit in Herrlichkeit verwandeln. Jesus Christus, er hat die Kraft, sich alles zu unterwerfen, wirklich alles. Und durch dieselbe Kraft wird er meine Schwachheit in Herrlichkeit verwandeln. Es ist nicht meine Leistung, die mich herrlich vor Gott, dem Vater, dastehen lässt, sondern es ist das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat. Er verleiht mir Würde und Wert. Mein Wert, meine Würde, meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit ist in Jesus Christus und nicht in dem, wie ich bin oder was ich tue. Im ersten Kapitel dieses Briefes schreibt Paulus ein Vers, oder im Vers 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Es ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr kennt den Vers vermutlich: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Für Paulus ist der Inhalt seines Lebens Jesus Christus. Die Auswirkungen davon sind bei ihm als Himmelsbürger klar erkennbar. Auch der Tod kann ihn nicht erschrecken, da es für ihn ein Nachhausekommen ist. Und aus dem Brief an die Philipper ist klar zu erkennen, dass sein Zuhause ist der Himmel. Sein Zuhause ist die Herrlichkeit bei seinem Heiland Jesus Christus. Und in seinem Handeln erkennen wir das. In seinem Handeln erkennen wir, wo sein Zuhause ist. Und damit schließt sich der Kreis zum ersten Punkt, in Vers 17, wo Paulus sagt: Werdet meine Nachfolger. Auch bei einem Himmelsbürger, wie du es vielleicht bist, werden Spuren auf der Durchreise erkennbar sein. So wie bei Paulus die Spuren auf seiner Durchreise erkennbar sind. Mein Ausweis zeigt jedem, dass ich ein deutscher Staatsbürger bin. Jeder kann erkennen anhand meines Ausweises, ich bin Deutscher. Woran erkennt man in deinem Leben, dass du ein Bürger des Himmels bist? Woran erkennt man das in meinem Leben? Worauf weisen meine Spuren hin? Worauf weisen deine Spuren hin, die du hier auf der Durchreise auf der Erde hinterlässt? Und so wie die Tiere, die ich am Anfang der Predigt in der Präsentation gezeigt habe, Spuren im Schnee hinterlassen, so hinterlässt du auch Spuren. Wir hinterlassen immer Spuren. Es ist völlig egal, ob du dich dazu entscheidest, Spuren zu hinterlassen oder nicht. Aber was bringen deine Spuren zum Ausdruck? Worauf weisen deine Spuren hier auf dieser Durchreise hin? Was kennzeichnet deine Spuren aus? Und so wie bei den Tieren die Eigenschaften und die Kennzeichen der Fußabdrücke, der Spuren, Hinweise auf den Verursacher geben, so können auch deine Spuren Hinweise auf den Verursacher geben. Die Spuren eines Marders oder die Spuren eines Hasen sehen nicht so aus wie die eines Fuchses. Und die Spuren eines Fuchses sehen nicht so aus wie die Spuren eines Rehs. Die Spuren eines Himmelsbürgers sehen auch nicht so aus wie die Spuren eines Feindes des Kreuzes Christi. Deswegen wünsche ich mir und wünsche ich dir, dass wir auf das, was Paulus gesagt hat, Acht geben. Denn unsere Spuren haben Aussagekraft. Amen.